die Weltmission der Moslems aufgrund der inneren Reformation, getrieben vom Reichtum der Ölmilliarden. Man muss sich noch einmal vor Augen führen, es handelt sich dabei nicht nur um eine verbale Mission, sondern um einen Vorstoß auf allen Lebensgebieten, denn der Islam ist eben keine Religion in unserem Sinne, sondern eine theozentrische Kultur. Deshalb war im Anfang die Ölwaffe eine der Hauptmächte, die der Islam einsetzte. Billigeres Öl wurde den islamischen Staaten angeboten. Der Ausverkauf des Westens bis zum Bankrott war von etlichen lautstark gefordert worden. Es wurde lange Zeit gedroht, dass die Länder, die Israel unterstützten, kein Öl mehr bekommen sollten und viel anderes in dieser Beziehung. In der Zwischenzeit haben die Ölländer begriffen, dass man nicht gut den Ast absägen kann, auf dem man sitzt. Und so hört man nichts mehr von der Drosselung des Öls im Sinne der Ölwaffe, sondern die Finanzwaffe hat den Platz der Ölwaffe eingenommen. Es ist in den ersten 7 Jahren dieses Ölbooms den Moslemstaaten möglich geworden, den Überhang an Finanzen, den sie angesammelt hatten, so einzusetzen, dass er ihnen wirtschaftspolitische und machtpolitische Vorteile brachte. Dazu gehört der Aufkauf von Firmen, Banken und Ländereien, damit Gewinn und Zinsen aus diesem Aufkauf in die arabischen, islamischen Länder zurückfließen sollten. Sie wissen wahrscheinlich so gut wie ich, dass Daimler-Benz zu 16% nach Saudi-Arabien gehört, dass Krupp mit 49% dem Schah in Persien gehörte und heute Khomeini, 24% von Höchst an Ölländer gegangen sind und 10 andere Großfirmen in der Bundesrepublik von den Geldern dieser Ölmächte unterwandert wurden. Im Ausland war es eine lange Zeit Fiat, das von Libyen beinahe aufgeschluckt wurde. In der Zwischenzeit sind diese Anteile wieder verkauft worden, weil er in Schulden gekommen war. Lockheed in den Vereinigten Staaten und viele andere große Firmen sind zu einem viel größeren Teil, als wir wissen, in den Händen der Ölmächte, die damit Zugang haben zu allen Entwicklungsprinzipien und Geheimnissen und außerdem den Gewinn aus diesen Firmen zu sich leiten können. Ein anderes Problem ist die Staatsverschuldung der meist westlichen Nationen, aber auch der Entwicklungsländer. Ich habe lange Zeit nicht begriffen, wie die Geschichte ist mit der Staatsverschuldung. Wenn ein Land wie die Bundesrepublik oder die USA so kolossale Schulden hat, dann muss das ja jemand zahlen. Die können ja nicht bloß die Notenpresse laufen lassen und mehr Geld produzieren. Das sind Banken oder Großbesitzer, Superreiche oder Ölländer, die bezahlen. Hier müssen wir erkennen, dass die Bundesrepublik eine längere Zeit mit 13 Milliarden D-Mark an Saudi-Arabien verschuldet war. Ich weiß nicht, wie die Situation heute ist. Ein großer Teil ist zurückgezahlt worden. Es ist bekannt, dass Frankreich über die Ohren verschuldet ist und eigentlich keine echte Handlungsfähigkeit mehr hat, sondern abhängig ist von Saudi-Arabien, und dass viele andere Länder durch diese Finanzwaffe der Ölländer sehr in Abhängigkeit gekommen sind. Beispielsweise Dänemark hat einen Vertrag abschließen müssen, dass sie nur noch so lange Öl bekommen, als dies durch politisches Wohlverhalten rechtfertigen ist. Das heißt, dass sie nicht gegen die Absichten der islamischen Länder politisch, außenpolitisch handeln. Das führte dazu, dass die Entwicklungsstaaten zu einem großen Teil so in Abhängigkeit der islamischen Länder gekommen sind, dass sie bankrott sind. Sie können ihre Zinsen nicht mehr bezahlen. Sie sind von der Gnade der Ölländer abhängig. Das hat in der UNO dazu geführt, dass Stimmen ganz konkret gekauft wurden. Es kam zur politischen Einflussnahme der Ölmächte auf höchster Ebene. Einer der stellvertretenden Generalsekretäre der UNO ist der Bruder von König Fahad. Das wird meistens nicht gewusst oder erkannt. Es gibt allerdings neben diesem Einsatz der Finanzwaffen auf höchster Ebene auch ganz konkrete Geldspritzen auf der untersten Ebene. Ich habe einen Artikel gelesen über Malaysia, dass man dort mit etwa 5.000 Dollar rechnet, die man einsetzen muss, um eine ganze Sippe zur Beschneidung zu führen. Das geht ganz einfach so. Ein junger Mann, intelligent, will studieren, er kommt zu einer islamischen Universität und sagt, könnt ihr mir ein Stipendium geben, worauf ihm gesagt wird, natürlich, aber bitte bring erst deine Sippe zur Beschneidung, dann bekommst du ein Stipendium bis zum PhD. Und der Mittelwert, der sich dabei ergeben hat, sind 5.000 Dollar, das um ein Vollstipendium zu geben, eine ganze Sippe um 5.000 Dollar bereit ist, den Islam anzunehmen. Ähnliches kann aus anderen Ländern berichtet werden. Jetzt neuerdings auch in Ägypten in zunehmendem Maße. Es werden buchstäblich Leute gekauft, der Glaube gekauft von solchen, die weniger Mittel haben. Wir bekommen einmal einen interessanten Brief aus der Südsee, aus den Inseln, wo ein Missionar aus Saudi-Arabien uns schrieb, wir freuen uns, dass Sie solche gute Bücher herausbringen in der arabischen Sprache. Bitte schicken Sie uns, damit wir die Leute etwas besser missionieren. Wir sind nicht so dumm wie die christlichen Missionare, dass wir die Elenden und Dummen und Blöden und Minderbemittelten missionieren. Wir gehen gleich zu den Scheichs und zu den Königen und zu den Häuptlingen, unterrichten sie und unterstützen sie und haben wir den Kopf, haben wir das Volk. Er wusste nicht, dass wir eine Mission waren. Wir haben ihm natürlich entsprechend Literatur geschickt, in der Hoffnung, dass er es verteilt. Aber der Brief ist da, mit gewaltigem Briefkopf von islamischen Bestrebungen. Wir zielen nicht auf das einfache Volk, sondern auf die Führungsspitzen. Haben wir den Kopf, haben wir den ganzen Leib. Besonders nachdrücklich zeigt sich die islamische Mission im Bereich der Schulen. Etwa in der Sahelzone werden in zunehmender Weise arabische Schulen eröffnet. Wir bekommen nicht wenige Briefe von dort in arabischer Sprache und wir haben uns immer gefragt, woher haben denn die Leute Arabisch gelernt? Das ist gar nicht so einfach. Und sind dann im Laufe der Zeit dahinter gekommen, Ägypten hat einen Überschuss an Lehrern. Und denen wird gesagt, ja gut, macht eine Schule auf, dann bekommt er ein Gehalt. Nicht umgekehrt. Erst kriegst du ein Gehalt und dann kannst du missionieren. Nein, mach eine Schule auf und wenn du eine Schule aufgemacht hast, bekommst du ein Gehalt und auch eventuell ein Schulgebäude. Das sieht nun so aus, da geht so ein Lehrer ins Land und schlägt dann eine Eisenschiene. Und dann kommen sie gerannt und er sagt, wollt ihr Schule haben, wollt ihr unterrichtet werden? Ja, nicht? Und dann wird der Koran auswendig gelernt. Und wenn sie den Koran auswendig können, dann können sie Arabisch, mehr oder weniger. Und dann meldet er, so viele haben den Koran gelernt und dann bekommt er sein Gehalt. Er muss erst was tun, dann das Gehalt, nicht umgekehrt. Man müsste da mal vielleicht für die Mission umdenken lernen. Nicht, da würde vielleicht mehr gearbeitet oder anders gearbeitet. Ich bitte das zu entschuldigen, wenn ich das so sage. Aber man muss sehen, wie die Psychologie ist, die dort in der islamischen Mission läuft. Ganz anders wie bei uns. Oder in Kerala. Ja, nicht, sie können in Kerala mit den Leuten sich Arabisch unterhalten, etwas langsam und gebrochen, aber die Moslems in Kerala lernen ab Kindergarten Arabisch. Und es ist etwa, sind 1 Million Südinder gewesen, die in die Ölländer gegangen sind, um dort das Geld ihres Lebens zu machen und kommen jetzt zurück und bauen Villen und Häuser und kaufen Teeplantagen. Der Ausverkauf der christlichen Bevölkerung in Kerala geschieht durchs Öl über diejenigen, die Arabisch gelernt haben. So könnte man fortfahren, wie nun über den Schulsektor in der arabischen Sprache gearbeitet wird. Kürzlich habe ich eine Fernsehsendung im ZDF gehört, wo in Frankfurt, im Raum von Frankfurt, 70 türkische Kinder bekannt und benannt wurden, die in der Lage waren, den Koran in Arabisch aufzusagen. Bitte, Frankfurt, Arabisch, türkische Kinder. Da müsste doch leicht sein, dass 70 Missionare auch den Koran in Arabisch auswendig lernen. Nicht, dass sie Arabisch lernen. Wenn das Kinder sind unter 14 Jahren, die das schaffen, dann muss man doch wirklich anfangen zu denken, wo wir stehen und wo die anderen stehen. Ob das gut ist oder schlecht, ist eine zweite Frage, sondern einfach die Tatsache. Besonders eindrücklich ist in der islamischen Großplanung der islamischen Mission der Aufbau islamischer Universitäten in London, in Moskau, in Peking, in Khartoum, an verschiedenen Städten in Indien, in Seoul, in den USA. Es wird systematisch versucht, in der jeweiligen Kultursprache, im jeweiligen Kulturgut des Raumes, den Islam so anzubieten, dass die jeweilige Bevölkerung ihn verstehen kann, um ihn akzeptabel zu machen. Wie es dann in der Praxis aussieht, wurde mir deutlich von Seoul. Dort war ein Konvertit aus Ägypten, Zakaria Shadid, vielleicht ist einigen bekannt, der fliehen musste, weil er von seinen Verwandten bedroht wurde. Er bekam ein Stipendium, dass er sich als Mediziner spezialisieren konnte. Er ist bereits Arzt, ist dann nach Seoul geflohen und wollte dort studieren und Ruhe haben vor den Moslems. Und dann kam er dort an und da war sein Schock. Er fand eine islamische Universität und bereits einen Bevölkerungsanteil von 60.000 Moslems unter den Akademikern, die dort im Lande den Islam akzeptiert hatten. Er hat dann nachgebohrt und erkannt, dort wird angeboten, wenn ihr studieren wollt, dann seid ihr herzlich willkommen, aber ihr müsst vorher den Islam annehmen. Es wird nicht umgekehrt gearbeitet, dass man sagt, studiere in unserer Missionsschule und vielleicht gewinnst du dann die Überzeugung, den Glauben anzunehmen, nein, umgekehrt. Du bekommst ein Freistilstudium bis zu den höchsten Graden, wenn du vorher Muslim geworden bist. Und dann kommt die Infiltrierung. Die Reaktion war nun die, dass die einheimischen Kirchen, lebendige Kirchen, die Gefahr erkannt haben und ganze Teams, Schulen im Verständnis des Islams, ganze Teams Arabisch lernen, um die Moslems überhaupt zu verstehen, nun eine gezielte Missionsbewegung, Gegenmissionsbewegung gegen den islamischen Einbruch dort gestartet wird. Und der gute Mann, der aus Ägypten floh, um sich zu spezialisieren, sieht sich plötzlich darin berufen, nun die einheimische Kirche auszubilden in den muslimischen Gedanken und in der Mission unter Moslems. Wir sehen also, dass hier etwas geplant wird, das viel weiter geht, als uns bewusst ist, dass es eben wieder einmal nicht bloß die persönliche Überzeugung zum Glauben ist, sondern dass im kulturellen Gebiet breitenmäßig und punktmäßig gezielt gearbeitet wird. Ein anderes Gebiet ist die Entwicklungshilfe. Islamische Entwicklungshilfe wird eben nicht gegeben wie vom Westen, sondern hier werden Gelder eingesetzt, die Muslims oder armen Muslims gegeben wird, oder aber wenn einer den Islam annimmt. Im Sudan fand ich eine große Versuchsfarm mit bewässerbarem Land und über dem Eingang stand Iyaka Nabudu wa Iyaka Nastain, eine Formulierung aus der Fatiha, dir allein dienen wir wie Sklaven und bei dir allein suchen wir Hilfe. Und dort hieß es nun, jeder, der Arbeit sucht, kann Arbeit finden. Nicht im Sudan ist ein Drittel der Bevölkerung ohne Arbeit. Die kommen, kriegen Arbeit im Versuchsgelände, wenn sie vorher Muslims werden. Entwicklungshilfe wird in häufigen Fällen eben nicht als humanitäre Aktion verstanden, sondern als Mittel zur Ausbreitung des Islams. Oder in den USA können Sie heute islamische Städte sehen. In New Mexico wurde in der Wüste ein großes Gebiet aufgekauft und dort werden nun ganze Stadtteile im islamischen, maurischen Baustil aufgebaut und gesagt in den Zeitungen, der Islam ist die einzige Lebensform, die dem Zerfall Amerikas entgegensteht und ihn aufhalten kann. Gerade die Scheidung der Familien, die ja in Amerika 50% der Ehen erreicht hat, wird dann herausgestellt, dass das islamische Scheidungsgesetz und so weiter viel humaner sei und dergleichen mehr. Es wird also systematisch hier Entwicklungshilfe materiell oder geistig getrieben. Besonders deutlich ist es in Bethlehem. Bethlehem war bis vor einer Generation noch eine christliche Stadt, wo 75% Christen wohnen. Heute sind es nur noch 25% oder weniger. Warum? Der Islam hat Bethlehem zu einem seiner Ziele erklärt, die aufgekauft werden müssen, denn es handelt sich dort um den Geburtsplatz des Rasul Allah, des Gesandten Allahs, Isa. Sie wollen also das zu einer Wallfahrtsstätte umbauen. Und wie sind sie nun vorgegangen? Sie haben englische Bankhäuser beauftragt, die Ländereien der Christen aufzukaufen, die jetzt im Spannungsfeld zwischen Israel und dem Islam keine Zukunft mehr sehen und Angst haben, zwischen den zwei Mahlsteinen zerrieben zu werden. Und so ist es heute Saudi-Arabien, das Bethlehem via englische Bankhäuser aufkauft. Bereits 75% des gesamten Gebietes ist in islamischer Hand. Wir haben beispielsweise jetzt im April das Hirtenfeld besucht, wo der YMCA schon immer seine großen Veranstaltungen durchführte, und mussten feststellen, dass der Leiter dort ein Muslim geworden ist. Bethlehem wird islamisch im Zuge dieser Landnahme der Muslims. Ein anderes Gebiet sind die Mischehen. Die Frau des Schweizer Botschafters im Libanon hatte vor 10 bzw. 12 Jahren eine Statistik aufgestellt, wie viel christliche Mädchen aus Europa und den USA eine Mischehe mit Muslims eingegangen waren, und die Zahl war damals vor 12 Jahren bereits auf über 500.000 christliche Mädchen angewachsen. Dieses Kapitel allein würde eine komplette Rüstzeit füllen, was man dazu sagen könnte und sagen müsste. Wahrscheinlich sind das heute weit über eine halbe Million. Die Tränen dieser Mädchen könnten vielleicht einen ganzen Bodensee füllen, wenn er leer wäre. Das Problem der Gastarbeiter gehört mit hier dazu. Sie wissen, dass Europa heute etwa 10 Millionen muslimische Gastarbeiter und Studenten beherbergt. Die USA etwa 5 Millionen. Dabei sind das in Frankreich die Nordafrikaner mit über 2 Millionen, in England die Pakistanis, Inder und Bengalen mit 1,5 Millionen, in Deutschland die Türken mit einer ähnlichen Zahl. Wir wollen ganz klar herausstellen, dass wir die Gastarbeiter lieben, ehren, achten und ihnen dienen. Aber gerade weil wir sie lieben, müssen wir auch die Wahrheit erkennen und die Wahrheit sagen, dass nämlich die innere Struktur und die psychologische Haltung dieser Gastarbeiter sich in den letzten 10 Jahren geändert hat. Zuerst kamen sie und arbeiteten als fleißige und treue Helfer in der Wirtschaft und im öffentlichen Leben mit. Und eine Statistik hat belegt, dass die Gastarbeiter weniger kriminelle Handlungen begingen als die Deutschen, dass also die Anständigkeit der Gastarbeiter nachweislich höher stand als die der Einheimischen, dass also hier keine Kritik anzubringen sind, dass aber nach 2, 3 Jahren die Forderung kam, dass ihre Kinder Religionsunterricht bekämen, dass ihre Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt würden, dass nicht nur eine Kirchensteuer über den Staat abgezogen würde von den entsprechenden Gehältern, sondern auch eine Moscheesteuer, dass nicht nur solche Forderungen kamen, die in Deutschland meistens nicht durchgegangen sind, aber in Belgien, in Österreich und in anderen Ländern schon ziemlich weit fortgeschritten sind, dass es zu einer Ghettoisierung kam dieser muslimischen Gastarbeiter und Studenten und dass diese innere Umwandlung vom Helfer zum fordernden Mitarbeiter sich nun verwandelt in zunehmendem Maße in eine gezielte Mission der Muslims in den christlichen Ländern. Es gibt eine Zentralstelle in München, die Literatur herausbringt, wie kann man Christen missionieren. Und es wäre interessant, das zu studieren, um zu sehen, wie Vertrauensgewinnung vor Gesprächen über Religionsfragen kommt, wie die schwachen Punkte der Gesellschaft herausgestellt werden sollten und die starken Punkte der islamischen Gesellschaft als Vorbild daneben gestellt werden müssen, wie dann erst zum Schluss der Nonsens der Dreieinigkeit und solcher Dinge her erklärt werden sollte. Sie haben methodisch etwas gelernt und bieten diese Dinge bereits in deutscher Sprache an. Wir müssen also erkennen, dass vom islamischen Standpunkt her die Gastarbeiterzellen als Brückenköpfe des Islams in den christlichen, speziell protestantischen Staaten angesehen werden und so gut wie möglich im humanistischen Gewande eingesetzt werden. Unglücklicherweise gibt es nun eine ganze Reihe von Kirchen, Pfarrern und Superintendenten, die auf diesen Schwindel hereinfallen. Die Badische Landeskirche hat in einigen Bereichen erlaubt, dass muslimische Scheichs von der Kanzel sprechen, um den Islam objektiv darzustellen, damit es nicht verfälschte Feindbilder gäbe von den Missionaren verzerrt vorgebracht. Oder dass das Recht auf Radiosendungen in zunehmendem Maße gegeben wird und regelmäßige Sendungen in Österreich, im Südwestfunk und in Belgien und in anderen Ländern für die islamische Verkündigung eingeräumt worden sind. Wir müssen das erkennen, um nicht in einer oberflächlichen, humanitären Weise nur von Liebe zu reden, sondern auch die Wahrheit und Realität sehen. Zu diesem ganzen Gebiet gehört der Bau der Moschee und der Einrichtung von Gebetsstätten. Es gibt in England heute etwa 1000 Moscheen oder Gebetsplätze, einige sprechen von 1500, eine ähnliche Zahl in Frankreich, eine etwas kleinere Zahl in der Bundesrepublik. Und so ist nun in zunehmendem Maße gezielt versucht worden, den Islam zu organisieren und sesshaft zu machen. Ich würde allerdings nun gerne herausstellen, dass alle diese islamischen missionarischen Aktivitäten nicht sehr wirksam sind. Abgesehen von Frankreich, wo einige hunderttausend Christen in Nordafrika Muslims geworden sind, um ihren Besitz zu retten. Abgesehen von dieser Entwicklung in Frankreich sind es nur wenige Hunderte oder vielleicht knapp Tausende, die in Deutschland, in England und in den USA bewusst den Islam angenommen haben. Wir müssen allerdings bekennen, dass es tatsächlich Hunderte, wenn nicht 1.000 bis 2.000 sind, wobei nicht zu vergessen ist, dass es sich dabei nicht selten um Mischehen handelt, wo um des häuslichen Friedens willen der Islam akzeptiert worden ist. Aber trotzdem, die gesamtislamischen missionarischen Bemühungen haben in Europa und auch in den übrigen Teilen der Welt keine sehr große Reaktion hervorgerufen. Es gibt einen anderen Punkt, der uns schockieren sollte, der uns auf die Knie treiben sollte, der eine echte Gefahr darstellt. Das ist nämlich die biologische Vermehrung des Islams. In jedem Jahr werden 25 Millionen Muslims dazu geboren. Ob wir das lieben oder nicht lieben, aber die Geburtenzuwachsrate von 2,5 bis in einzelnen Ländern 3,5% schafft es, dass tatsächlich eine Explosion des Islams erfolgt, ob er missioniert oder nicht missioniert. Dass die Muslims derart wachsen, dass jede missionarische Anstrengung, die wir unternehmen, eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Angenommen, eine Mission wie wir, wenn ich das einmal sagen darf, die mit 100.000 Personen in direktem Kontakt steht, durch Schriften und Briefe. Was sind 100.000 gemessen an 25 Millionen, noch nicht mal 1%, noch nicht mal 1 Promille? Das ist alles nichts. Oder Sie wissen alle, wie viele Konvertiten es gibt. In der arabischen Welt vielleicht 1.000, in Indien vielleicht 1.000. Vielleicht gibt es insgesamt 5.000 Konvertiten aus dem Islam, abgesehen jetzt von den Entwicklungen unter den Iranern in den USA und abgesehen von Indien, von Indonesien. 5.000 in 10, 20 Jahren. Und jährlich werden 25 Millionen Muslims dazugeboren. Das ist eine Tatsache, die ist einfach noch nicht ins Bewusstsein der Kirchen und Missionen eingedrungen, dass wir Buße tun und umdenken und uns auf diese Zahl einstellen als geistliche Verantwortliche im Blick auf die Mission. Wenn ich am Anfang sagte, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, so möchte ich das bewusst im Blick auf diese 25 Millionen nennen, die tatsächlich alle Vorstellungen sprengen. Bruder Dröger hatte einmal die Hochrechnung gebracht, wenn es möglich wäre, dass die Türken einreisen könnten in die Bundesrepublik, dann wären in vielleicht 50 Jahren in der Bundesrepublik noch 30, 40 Millionen Christen anwesend und etwa 25 Millionen Moslems. Sind wir innerlich darauf eingestellt, dass wir diese Welle des Islams von dem Geburtenüberschuss her untertauchen können oder auffangen können oder überhaupt erkennen, dass wir begreifen, dass die muslimische Welle wirklich rollt? In einigen Gebieten, um das herauszugreifen, zeigt sich das folgendermaßen. Die UdSSR hat lange Zeit die Moslems nicht ernst genommen. Jetzt bei den letzten Volkszählungen, die systematischer durchgeführt werden konnten, hat sich gezeigt, dass der islamische Bevölkerungsteil viel schneller wächst wie alle anderen russischen Bevölkerungsteile. Die Computer haben das errechnet, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die UdSSR islamisch wird. Deshalb haben wir im Augenblick in der UdSSR eine Verfolgung der Moslems festzustellen, die schärfer und radikaler ist als die Christenverfolgung. Natürlich hat Khomeini da eine wesentliche Rolle gespielt, der die Moslems aufweckte und ihnen Morgenluft ins Gesicht blies. Aber die Tatsache, dass man in Russland erkannte, dass die biologische Vermehrung der Moslems eine Gefahr für die Struktur im Heer und im Militär und in den ganzen Ländern werden könnte, hat sich gezeigt, dass jetzt in Kasachstan ein radikaler, nicht-muslimischer Staatschef eingesetzt wurde und dass es zu Aufständen kam in Russland von den Moslems gegen die Beherrschung durch die Nicht-Muslims. Und dass nun dementsprechend Säuberungsmaßnahmen durchgeführt werden, die noch lange nicht zu Ende sind und von denen man so gut wie nichts weiß, nur die Spitze vom Eisberg erkennt. Oder ein anderes Land, Israel. In Israel leben 5,2 Millionen Menschen. Wenn man die Westbank und den Gaza-Streifen jetzt als Groß-Israel ansieht, 2 Drittel sind Juden, 1 Drittel sind Moslems. Es wird ganz offen jetzt in der Zeitung geschrieben, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wegen dieser Geburtenzuwachsrate die Moslems in Israel die Mehrheit darstellen werden. Und die Regierung in Israel ernsthaft sich überlegt, wie das überwunden werden kann. Deshalb ist das herauszustellen und bewusst aufzunehmen, dass die biologische Vermehrung des Islams eine große Gefahr für die Christenheit darstellt. Oder wie in Adelshofen dieses Buch von Pastor Ricker sagt, Mission oder Tod. Wenn wir nicht missionieren, werden wir schuldig an der Degeneration der Christenheit in den nächsten 2 oder 3 Generationen. Wir stehen auf einem anderen Boden. Wir stehen auf dem Boden Jesu Christi und wissen, dass wir nicht in einen Pessimismus verfallen brauchen, aber wir müssen die Realitäten erkennen und umdenken lernen. Wenn Sie nach Hause gehen und Jesus sollte Sie nicht direkt in die Mission führen, aus irgendeinem Grund, ja, aber bitte, dann sagen Sie doch allen, dass Sie wirklich die Aufgabe der Mission akzeptieren, erkennen und so wie Jesus führt, sich zur Verfügung stellen, denn längst ist Europa nicht mehr Thema Nummer 1, sondern Asien und Afrika. Wir sind von der Geburtenzahl her sterbende Völker, im Pessimismus untergehend, während die Länder der dritten Welt, speziell die muslimischen Länder, junge Völker sind. Die Hälfte aller Moslems ist unter 20 Jahren alt. Einige sagen sogar unter 18 Jahren alt. Ich habe nicht den Mut, diese Zahl zu unterstützen. Wenn wir das zusammenfassen, heißt das, dass es dem Islam gelungen ist, auf verschiedenen Gebieten des Lebens und der Kultur mächtig vorwärts zu dringen, dass in den letzten 13 Jahren eine Renaissance des Islams begonnen hat, von der sich niemand hat träumen lassen, dass sie so kommen würde, und dass die christlichen Gemeinden nicht vorbereitet sind, dieser Renaissance Parole zu bieten oder zu beantworten. Im Gegenteil, wir haben nun die Situation, dass eine zunehmende Zahl von kirchlichen und missionarischen Gremien versucht, in einer humanistischen Weise den Islam zu umarmen oder zu tolerieren und wirklich nicht begriffen hat, um was es geht. Und erstaunt ist, wenn dann solche Dinge wie gestern, vorgestern im Fernsehen durchgekommen sind, dass einer wieder ein Flugzeug versuchte zu hijacken und das nun live im Fernsehen gekommen ist, die Leute begriffen haben, es geht eben nicht bloß um Religion beim Islam, sondern auch um Gewalt. Es geht nicht bloß um Glaube, sondern auch um Staat. Es gibt nun in diesem Zusammenhang einen Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte. Die Renaissance des Islams hat eine Nebenerscheinung hervorgebracht, die wir auch nicht erwartet haben, nämlich eine Frustration bei einer wachsenden Zahl von Moslems. Diese Frustration unter den Moslems umfasst vielleicht 5-10% der Moslems. Sie sind nüchtern und ehrlich und erkennen die Not in der islamischen Welt. Besonders sind es drei Gebiete, die ihnen in die Augen fallen. Das erste Gebiet ist die ungleiche Vermögensverteilung in den islamischen Ländern. Wenn Sie die Statistik ansehen, die Sie bekommen haben, dann ist eine der Statistiken aufgebaut nach dem Bruttosozialprodukt der islamischen Länder. Dann können Sie erkennen, dass die islamischen Länder heute die reichsten Länder der Welt darstellen und die ärmsten Länder der Welt umfassen. Nun wird es immer deutlicher gesehen, dass echte Hilfe von den reichen muslimischen Ländern nicht in die armen islamischen Länder läuft. Natürlich einige Propagandaaktionen oder Hilfen, die nun das Bild etwas kaschieren sollen, laufen. Aber eine echte Entwicklungshilfe im vollen Sinne des Wortes läuft nicht von Saudi-Arabien, Kuwait und den Ölländern hinein in die armen Länder wie Bangladesch, Sudan, Tschad oder ähnliche Länder. Studieren Sie diese Liste mit dem Bruttosozialprodukt umgelegt auf eine Person im Lande. Und wenn Sie etwas wirtschaftspolitisch denken können, werden Sie sehr viel erkennen, auch für Ihre Mission. Nicht beispielsweise, einer der letzten Schreie ist doch die Geschichte mit dem Kameltelefon. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Die Firma Siemens hat im Auftrag von Saudi-Arabien eine transportable Telefonzentrale schaffen müssen, dass auf dem Rücken der Kamele eine solche Station aufgebaut und transportiert wird, dass der Mann von dort aus drahtlos jeden Punkt der Erde erreichen kann, der Beduine beispielsweise sein Konto in der Wall Street in den USA abrufen kann. Nicht gleichzeitig haben die Länder im Sudan oder im Tschad nicht das Geld, einen Brunnen zu graben, aber das Kameltelefon, das schwankt heute durch die Wüste. Der zweite Punkt, der die islamische Welt erschüttert, ist, dass es zu keinem Sieg über Israel gekommen ist, trotz aller konzertierten Anstrengungen in den letzten Jahrzehnten seit 1948. Wer das einmal etwas studiert hat, hat gesehen, wie die islamischen Länder den Sozialismus adoptierten. Und als der Sozialismus nicht zum Tragen kam, den radikalen Religionsgedanken aufnahmen, und als der nicht zum Tragen kam, sie in den Sufismus und in die Magie hinein tendierten, um Israel mit allen Mitteln und Methoden zu vernichten. Und dass nun eine zunehmende Zahl sagt, ja, warum ist das nicht möglich, dass 150 Millionen Araber mit den 2 Millionen oder 3 Millionen Juden fertig werden? Das geht doch nicht. Oder dass 900 Millionen Moslems den heiligen Krieg erklären und nicht in der Lage sind, diesen David, den Zwerg, zu vernichten. Seit der Schlacht von Badr, im Leben Mohammeds gilt das Prinzip, Allah ist mit den Siegenden. Das heißt, die Gegenwart Allahs im Islam wird am politischen Sieg erkannt. Haben die arabischen oder islamischen Staaten keinen Sieg, ist das ein Zeichen, dass sie religiös falsch liegen, dass Allah nicht mit ihnen ist. Eine zunehmende Zahl von Moslems sagt das heute. Bei uns ist etwas nicht in Ordnung, weil wir nicht in der Lage sind, Israel zu überwinden. Hier wird also das Religionsverständnis in die Geschichte der Gegenwart hineingetragen und viele wenden sich dem Sufismus, wenn nicht gar dem Okkultismus mit Willen und systematisch zu. Aber der eigentliche Punkt, der die Moslems erschüttert, ist die Tatsache, dass es einen ununterbrochenen Streit gibt zwischen den einzelnen arabischen Staaten. Was wir heute Morgen hörten, seine Hand wird gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn sein, das wird zuweilen als Karikatur dargestellt in den modernen Tageszeitungen bis in die Frankfurter Zeitung hinein, weil ein Land das andere bekämpft. Im Augenblick gibt es 6 islamische Kriege auf der Erde. Und wer das einmal sieht, der begreift, dass die Idee von der islamischen Einheit eine Farce ist. Die gibt's nicht. Sie wird gerade deshalb beschworen, weil sie nicht existiert. Im Gegenteil, einer misstraut dem anderen und einer hat Angst vor dem anderen und das Misstrauen und die Verdächtigung ist so groß, dass es zu keinem echten Miteinander kommt, selbst wenn in der Zeitung vom Miteinander geschrieben wird. Der Punkt aber ist nun der, dass eine zunehmende Zahl von Moslems das erkennt und sagt, da stimmt doch etwas nicht in unserer Religion, da stimmt doch etwas nicht in unserer Kultur, da ist etwas an der Wurzel krank und dass von daher nach anderen Zielen gesucht wird, sei es der Kommunismus oder der Sozialismus, sei es der Sufismus oder sei es das Christentum. Ich entsinne mich, Briefe bekommen zu haben, etwa aus Bahrain oder aus anderen Ländern, wo einer schrieb, ich weiß nicht, was ich bin. Bin ich Kommunist oder bin ich Moslem oder bin ich Christ? Könnt ihr mir helfen? Wem soll ich nachfolgen? Damals schrieb er Mao oder Mohammed oder Christus. Und bevor er unterschrieb, sagte er, der Durcheinandergebrachte. Das war's. Der Durcheinandergebrachte. Der entwurzelt wird und nicht mehr glaubt, was die Väter glaubten, aber auch das andere noch nicht erkannt hat, der hin und her gerissen worden ist und nun nach einer Antwort sucht. Gucken Sie die Türkei an. Gucken Sie Persien an. Noch nie hat es so viele Nachfrage nach Bibeln gegeben im Iran wie heute. Die Bibelgesellschaft kann gar nicht genügend drucken und hineinschmuggeln, denn der beste Missionar für Christus ist Khomeini, das ist ja bekannt. Und die Zahl der Perser, die in den USA und in Europa getauft werden, wächst ständig, weil erkannt wurde, dieser Ungeist ist kein heiliger Geist. Deshalb würde ich sagen, wenn es ihnen nicht gegeben wird, mit fanatischen Moslems oder liberalen Moslems zu reden, dann beten Sie doch darum, dass Sie die frustrierten Moslems finden, diese Wahrheitssucher, dass Sie ihnen sagen können, dass Jesus eine Botschaft hat, die weiterreicht als der Hass, und dass er uns lehrte, die Feinde zu lieben und wir die Feinde lieben können. Das wird gerade von solchen Leuten aufgenommen und verstanden, weil der Islam keine Feindesliebe hat, sondern die Forderung nach dem Recht und der Durchsetzung des Rechtes bringen muss. Wie dem auch sei, 13 Jahre Islamvormarsch haben dem Islam beachtlichen Landgewinn und ein neues Prestige in allen Kontinenten gebracht. Im Augenblick muss von einer Stagnation des islamischen Vormarschs geredet werden, wegen der weltweiten Wirtschaftskrise und der Ölverkaufsflaute. Aber wir müssen erkennen, dass diese Krise vorübergehend ist und dass das Öl für 60 Jahre weiterhin in den Händen der Araber liegt und wir alle ihr Öl brauchen werden. Der islamische Schwung hält an. Die biologische Walze vergrößert sich und wälzt sich auf uns zu. Deshalb ist es nötig, dass wir bewusster den Islam als Ganzes und im Einzelnen ins Auge nehmen und unsere Gebete gezielter ausrichten auf eine Erweckung der Christenheit zur Mission. Denn die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte.